25,000 people.
Unknown season 20.
Presented by Steiermärkische Sparkasse. Ja, herzlich willkommen wieder zur Serie 25 Börse People auf Audio CD.at. Und diese Season 20 der Karriere- und Werdegang-Podcast ist präsentiert von der Steiermärkischen Sparkasse zum 200. Geburtstag. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts. Und mein sechster Gast in Season 20 ist Alexander Ewaran von der Steiermärkischen Sparkasse. Lieber Alexander, lieber Alex, servus und herzlich willkommen bei mir im Studio again.
Danke sehr.
Du warst ja schon mal da. Du warst mein achter Gast in Season 20, insgesamt der 30. Gast, jetzt der 450. Und du vertrittst auch die Steiermärkische Sparkasse. Also danke für den Presenting Part in dieser Season 20. Macht mir riesig Spaß und wir haben zum Schluss auch an alle Gäste die Frage, und wie sieht deine Welt von morgen aus? Die geht auch an dich. Ja, wie geht's dir, Alex?
Ja gut, ich meine, wir haben eine gute Börse, ja. Trotz einer schwierigen politischen Weltsituation, und das Geschäft geht gut, also ja, alles okay.
Wunderbar. Ist es schön, beim ersten Treffen, das war beim Podcast, da ist man, hallo Herr Ewaran und so weiter, kann man eh per Du sein, lieber Alexander, jetzt sage ich mal Alex in der Folge, bleiben wir jetzt bei Alexander auf jeden Fall, und ich darf kurz mein Einstiegsfrage stellen, darf ich dir Süßes oder Salziges anbieten, Mannerschnitten oder so?
Süßes bitte.
Dann sage ich einmal Mannerschnitten an dich.
Von dir.
Wunderbar, man hört raus, dass der Mann vom Markt kommt. Ich zitiere jetzt mal, was wir damals vor 3 Jahren gesprochen haben, meinen Teaser, und du sagst mir dann, ob der noch so passt aus der Vergangenheit, hoffe ich sehr. Über die Zukunft reden wir jetzt dann auch. Alexander Ewaran hat ein extrem breites Feld an Tätigkeiten im Kapitalmarkt ausgeübt, wobei sich sein Fokus nach und nach in Richtung Banking für gehobene Privatkunden verschoben hat. Ist Status Quo, glaube ich, oder?
Absolut. Absolut.
Aktuell ist er Leiter Private Banking Wien bei der Steiermärkische Bank und Sparkasse AG. Auch nächste Frage, super. Wir reden, und das haben wir damals gemacht, aber auch über Stationen in London, Zürich, Frankfurt, die Zeiten als Eurobond-Händler bei Strauss, Turnbull und der UBS, wo Alexander Head of Kapitalmarktsyndikation von Eurobonds war. Wahnsinn, oder? Das war, da werden wir verlinken, dann, das war ein netter Part im Gespräch. Eine Tätigkeit als Unternehmensberater, Bankenfinanzdienstleister bei Oliver Wyman und Co. sowie dann die Wien-Ära und der Shift in Richtung Privatkunden mit den Stationen Kreditanstalt, BTV, Grenzschka und Steiermärkische. Er nickt wieder, also auch das haben wir richtig gemacht. Und wenn man in der Karriere irgendwann irgendwo Vorstand wird, dann ist auch für einen langjährigen Marktexperten wie den Herrn hier vis-à-vis, sage ich dazu, ein Fit and Proper Test bei der FMA nötig. Das hast du gemacht.
Und war, glaube ich, einer der Ersten.
Ja, genau. Aber es ist nicht leicht gewesen, glaube ich, oder? Da kann man in der ersten Folge nachhören, diese Phase noch. Und jetzt kommt ein Punkt, den wir doppeln werden, denn vor 3 Jahren haben wir gesagt, und finally darf auch die aktuelle Markteinschätzung von Alexander nicht fehlen, und die wird auch diesmal nicht fehlen. Gut, haben wir das durch. Die Folge ist, wie gesagt, verlinkt, ist 3 Jahre alt, aber die ganze Karriere und der Werdegang ist natürlich da. Wir haben jetzt natürlich 200 Jahre Steiermärkische Sparkasse. Du hast mir da was mitgebracht, ein schönes Magazin zum Jubiläum mit einem herrlichen visionären Bild von einem jungen Menschen in Richtung schönes, futuristisches und historisches Graz. Also es wird einmal Folge. Und da stehen drinnen noch 200 Jahre in 9 Fragen. Das große Sparkassen-Quiz. Trauen wir uns drüber?
Ja, wenn du meinst.
Nicht vorbereitet, wir trauen uns drüber. Das heißt, ich lese die Fragen vor und du schätzt dann mal, was die richtige Antwort ist. Und es ist auch ein Deep Dive in die Geschichte der Bank, die natürlich spannend ist. Ja. Ich fange mal an mit Frage 1, und da geht es zum Gründungsdatum. Am 15. Mai 1825 herrschte in einer Grazer Gasse reges Treiben. Das erste Geschäftslokal der Steier, damals mit YER, Märkischen Sparkasse, wurde eröffnet. An welcher Adresse nahm die Sparkassengeschichte in der Steiermark ihren Ausgangspunkt? A. In der Murgasse 17, B. In der Hofgasse 2 oder C. In der Schmiedgasse 9?
C. Schmiedgasse 9.
So, ich blätter jetzt um. Wir machen das alles live und lese die offizielle Antwort. Wie gesagt, Financial Literacy in diesem Podcast. Ja, in einem dreifenstrigen ebenerdigen Gewölbe in der Schmiedgasse 9, also Punkt, also ich hau da was ins Schwein, da legen wir jetzt rein, so quasi, wurde das erste Geschäftslokal der Steiermärkischen Sparkasse eröffnet. Heute befindet sich dort das Lokal
Welschstuben, glaube ich.
Welschstuben. Ja, das ja. Ist neu. Gut, dann kommen wir zur zweiten Frage. Ach, wie liebe ich das, mir macht das Spaß. Anfangs war es in der Steiermärkischen Sparkasse nur gestattet, in zwei Sparten tätig zu sein. Im Hereinnehmen von Einlagen und im Vergeben von Hypothekardarlehen. Das ist spannend, ja. Von ersterem Angebot machte ein Mann am Eröffnungstag Gebrauch und trug sich als allererster Kunde ins Kontobuch ein. Wer war dieser Mann, dieser erste Kunde? A. Franz Graf von Hartig, B. Friedrich Bupp oder C. Erzherzog Johann. Was glaubst du?
Puh, jetzt hast du mich ein bisschen erwischt.
Ich habe einen Verdacht, aber ich habe nicht nachgeschaut.
Naja, also Hartig war Gründungsvater von der Sparkasse.
Warte, ich drehe das gleich um.
Und ja. Ich würde meinen, dass es ein Bürgerlicher war. Es war der Bub, würde ich einmal sagen.
Und das ist richtig und ich hätte es falsch gehabt. Es war der Bub, weil der Erzherzog Johann, der hat die Filiale mal besucht, aber tatsächlich war der Tabakgroßhändler Friedrich Bub der allererste Kunde in der Sparkasse. Ich habe mir gedacht, wenn man den Promi schon reinschreibt, dann war das auch, aber muss ja nicht alles aufgelegt sein. Ja. Wir kommen zur dritten Frage. Graf von Hartig, du hast ihn genannt, war ein maßgeblicher Wegbereiter für die Gründung der Steiermärkischen Sparkasse. Am Eröffnungstag legte er 100 Gulden ein, jedoch nicht als Privatvorsorge. Das Geld sollte A. armen, aber tüchtigen Schülerinnen zugutekommen, B. für die Säuberung der Mur verwendet werden oder C. bis in alle Ewigkeit bei der Steiermärkischen Sparkasse bleiben.
Naja, das ist eine super Frage, weil dass die Antwort entspricht eben diesem Gründungsgedanken der Steiermärkischen. Es eben der unabhängig von Alter, Herkunft und Stand oder Geschlecht, die Menschen sozusagen am Finanzleben teilnehmen zu lassen. Deswegen hat er das sozusagen, war nicht das Geld für ihn, sondern für Arme, aber sehr motivierte und fleißige Schüler und Schülerinnen. Er hat das, ich glaube, waren es 100 Gulden.
Und ist richtig auf jeden Fall.
Ist das richtig?
Das ist richtig.
Ja, warst du da? Ja. Und diese Einlagen oder diese Sparbücher haben die dann, glaube ich, nach einer gewissen Zeit bekommen, wurde ihnen übergeben, um sozusagen für sie eine erfolgreiche Zukunft zu bestreiten und eine Grundlage für ihre Zukunft zu haben. Also das war
Ja. Das heißt, das ist in eurer DNA drin, das weiß man als Mitarbeiter, diese Geschichte. Ne?
Naja, das ist insofern in der DNA drinnen, weil es eigentlich so die Grundkonzeption des heutigen Themas Financial Health ist, nicht? Und da schließt sich sozusagen da schließt sich der Kreis, nicht? Das hat sehr, sehr früh begonnen.
Gut, lieber Alex, dann komme ich zur Frage 4. Nach dem Erfolg in Graz kamen immer mehr steirische Regionen auf den Sparkassengeschmack. 1845 nahm die erste Sparkasse außerhalb von Graz ihren Betrieb in der Steiermark auf. Wo befand sie sich? A. in Hartberg, B. in Mureck oder C. in Leoben?
Hartberg,
du hast jetzt Bundesliga-mäßig. Genau. Richtig, es ist ein Bundesliga-Standort.
Gott sei Dank.
4 von 4, es ist richtig, es ist Hartberg gewesen. Genau. Macht Spaß. 5, ich möchte Showmaster werden irgendwie. Vielleicht hört das
jemand. Ja. Machst du es gut?
Na gut. Ich lese jetzt mal die Fragen ja nur ab und ich habe ja auch die Antwortzettel und wieder Assinger da. Lange vor Green Deal, Fridays for Future und Co. haben wir mit dem Schutz unserer Lebensräume begonnen, also wir als Sparkasse. Rund um die Wende zum 20. Jahrhundert haben wir zwei heimische Naherholungsgebiete dauerhaft gesichert. Welche sind das? A. Lechwald und Augarten, B. Schloss Berg und Murinsel, C. Schloss Eckenberg und Blabutsch.
Also ich könnte mir vorstellen, ich weiß es jetzt nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es der Augarten und Lechwald war.
Ich habe keine Ahnung und denke mir nur, dass der Schlossberg und die Murinsel zu ambitioniert ist, genau. Irgendwie, dass er sich ja einer sichern kann. Und schau jetzt mal nach, Frage 5. 1896 hat die Steiermärkische die Gründe des heutigen Augartens erworben, wieder richtig, um die Fläche zur Verfügung zu stellen und die Verbauung auszuschließen. Ja. 1907 folgte dann der Erwerb des Lechwaldes, der als grüne Lunge von Graz erhalten ja bleiben sollte. Die Frage 6, 1991, wir kommen näher, wurde der Bankbetrieb der Steiermärkischen Sparkasse in eine Aktiengesellschaft eingebracht. Um das operative Bankgeschäft kümmerte sich fortan die Steiermärkische Bank- und Sparkassen AG. Die ehemalige Steiermärkische Sparkasse wurde zur Steiermärkische Verwaltungssparkasse. Ihre Aufgabe ist unter anderem a. die sorgfältige Kontrolle der Immobilien, b. die zeitgemäße Ausgestaltung unseres Gründungsgedankens oder c. die laufende Modernisierung des Außenauftritts.
Naja, es ist ganz klar, die zeitgemäße Ausgestaltung des Gründungsgedankens. Ich glaube, der Auftrag hieß seinerzeit so, mach eine gute Sparkasse. Ja, und das wird natürlich, das ist der Gründungsgedanken. Also ich würde meinen, auf jeden Fall b.
Und die Antwort ist ganz klar B, das hätte ich jetzt auch gesagt. Wir kommen schon zur Frage 7. 1981 wurde in der Geschäftsstelle am Eisernen Tor der erste Grazer Bankomat aufgestellt, also auch da wieder Zeitschiene. Ein Jahr später folgte dann der nächste Automatisierungsstreich. In der Kassenhalle unseres Headquarters wurde der erste Indoor-Geldausgabeautomat aufgestellt und getauft. Und auf welchen Namen? Er nickt. A. Oscar, B. Bruno oder C. Sparefroh.
Boah. War das der Bruno? Nein, das war der Bruno. Nein, Bruno nicht. Es war vielleicht nein,
hey, das war der Oscar. Okay. Ich weiß, und zwar, warte mal, mit dem, der ist dann 82 aufgestellt worden und mit dem konnte man maximal 20.000 Schilling beheben. Klingt gar nicht so wenig ja irgendwie. Ne? Das war ja damals urviel Geld, 20.000 ja Schilling. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, ich war in Wien. Noch nicht in dieser Zeit, aber kurz später auch bei der ersten österreichischen und da haben die Kontoausdrucker Konrad geheißen, nach dem Konrad Fuchs.
Konrad Fuchs, genau.
Konrad Fuchs genau war damals nach genau Hans Haumann genau und ja, die ja haben Konrad geheißen, ja, ja wirklich ja wahr. Genau. Ja. Also gut, wir kommen schon zu 8. Wir sind nicht nur in der Steiermark, sondern auch in Südosteuropa stabile Finanzpartnerin. Kennen Sie alle Länder unseres erweiterten Heimmarkts? Wir haben Tochterbanken in Bosnien-Herzegowina, Kroatien, Montenegro, Serbien, Slowenien und A. Albanien, B. Griechenland oder C. Nordmazedonien.
Nordmazedonien.
Wie aus der Pistole geschossen, Nordmazedonien habe ich jetzt nicht kriegerisch gemeint und das Nordmazedonien ist richtig. Und zwar seit 2008 sind wir dort präsent als Sparkasse, lese ich jetzt aus der Antwort. Man hat dort eine lokale Bank in Skopje übernommen und ist zur zweitgrößten Finanzdienstleisterin im Kommerzbereich und zur drittgrößten im Retail-Segment aufgestiegen. Letzte Frage, alle neune. Nur beim Oscar, ja genau, ich hätte Konrad geantwortet, obwohl es nicht da steht. 9. Wir sind nicht die Einzigen, die 2025 einen runden Geburtstag feiern. Vor 10 Jahren erblickte das modernste Banking Österreich das Licht der digitalen Welt. 10 Millionen Menschen aus 6 Ländern erledigen ihre Bankgeschäfte mit A. Siri, ist gut, B. George oder C. Cordula.
George.
George. Ich kenne den Papa vom George, der hat mit mir Matura gemacht, der Peter Bosek. Ja. Wirklich, der war in der ja Nachbarklasse, der Papa vom George. Ja, ja, genau. Ja. Wunderbar, Alex. Wir haben es geschafft. Wir haben noch eine 10. Frage an dich, aber die machen wir zum Schluss, denn das ist die klassische Closing-Frage in allen Folgen dieser Staffel und die heißt, gemäß eurem Claim, der mir unglaublich taugt, weil er so philosophisch ist irgendwie. Und wie sieht deine Welt von morgen aus? Und das frage ich dich dann am Ende der Folge, wenn ich schon Ciao gesagt habe mit dir gemeinsam. Gut. Was haben wir noch zum Beplaudern? Wir haben gesagt, wir reden natürlich, wenn ich dich schon da habe, als Private Banking Experten im Wertpapiergeschäft, natürlich auch diesmal über eine aktuelle Markteinschätzung. Wir sprechen jetzt nach 7/12 des Jahres, Daumen mal Pi. Wie ist es deiner Meinung nach gelaufen? Nehmen wir es ein bisschen raus, einmal die Bottomline. Das kann man zufrieden sein, glaube ich, oder?
Absolut, absolut. Natürlich für einen Euro-Investor hat ein bisschen der Dollar reingeschlagen, ja, weil er sich doch gegenüber letzten Jahr abgewertet hat. Interessanterweise die letzten Tage letzten ist eine Gegenbewegung. Ja. Wer hätte das gedacht? Jetzt sind wir schon wieder auf 1,15 oder sogar, glaube ich, ein drunter. Vor kurzem waren wir noch bei 1,17,5 in Richtung 1,20. Also interessant. Schau, die Entwicklung ist insofern, glaube ich, positiv, als der Markt sich, oder sprechen wir mal von Amerika, der amerikanische Markt hat sich an die Trumpschen Politik und Hü-Hot-Politik, glaube ich, gewöhnt, beziehungsweise jetzt sind ja doch einige Abkommen unter Dach und Fach, Zollabkommen. Das heißt, der Markt hat wiederum Sicherheit. Es ist ja immer so, dass der Markt eins hasst, nämlich die Unsicherheit. Und das war ja im April, wenn du dich erinnerst, die Katastrophe, wo plötzlich in einem Tag der Markt um 10-12%, ich habe sowas noch nie gesehen, dass ein Index um 10-12% schwankt. Also ja, das war schon.
Nämlich am gleichen Tag gleich Wahnsinn, die Intraday wohl auch, ja.
Ja, unglaublich.
Die beide Tipp-Communities riesig geworden und die wartet ja nur auf solche Sachen.
Ja, ja. Genau. Und das war natürlich Auslöser, war diese erratische Zoll-Thematik. Und das ist jetzt vom Tisch. Man muss sagen, dass die US-Unternehmen gut positioniert sind. Das Gewinnwachstum ist total intakt. Natürlich ist im S&P 500 jetzt die Markt oder die Bewertung relativ hoch. Heißt aber oder ist entsprechend der Dynamik, der Gewinndynamik der Unternehmen und daher ist es okay. Interessant war heuer das Thema Europa. Es war wirklich für einen Investor, der breit diversifiziert ist, war heuer eine gute Zeit, weil eben Europa sehr gut performt hat und das war in den vergangenen 2-3 Jahren nicht so und da hat man eigentlich Europa verspottet und hat gesagt, man braucht eigentlich nur die Magnificent Seven kaufen und damit tat sich's. Das war heuer schon, glaube ich, ein Novum und ein sozusagen für einen diversifizierten Anleger sehr positiv.
Der Dollar, du hast ihn erwähnt, natürlich als Hauptpunkt natürlich auch im Private Banking, weil ich glaube, man schaut vielleicht irgendwie auf Aktienkurse, man schaut vielleicht auch schon wieder ein bisschen auf Bondkurse, haben auch schon verstanden. Aber dass der Dollar für einen Euro-Investor natürlich ein Mega-Grund ist in der Gesamtperformance, ist klar. Das haben wir jetzt jahrelang nicht so gesehen gehabt. Und wie ist da das Learning bei den Kunden?
Ja, die sind überrascht.
Schon, nicht?
Die sind da absolut überrascht, wenn man, weil die Performance in Dollar ist ja gut, aber wenn man es natürlich in Euro umrechnet,
zum
ist
Beispiel sie, Gold, Bitcoin, solche Sachen.
Ja,
ne? Wahnsinn,
natürlich. Ja. Dann ist eine. Das ist eben nicht. Das war jetzt auch die letzten Jahre nicht ein Thema, weil der Dollar ja immer stärker geworden ist. Ne?
Genau. Und diesen Effekt haben wir halt jahrelang gerne mitgenommen, dass genau, ohne dies starke Dollaranleihen jetzt vom Underlying her noch besser wurden über den Währungseffekt.
Genau.
Und daher haben wir es mal umgekehrt. Ja, du hast die europäischen Aktienmärkte angesprochen. Ganz kurz ein Blick auf den Wiener Markt. Der ist gemessen am ATX Total Return bei über 11.000 Punkten auf All-Time High. Ich habe ein Foto von dir gemacht. Du bist der Allererste mit einem Verkehrsschild mit W4981,87. Wir sprechen vom 9.7.2007. Der ATX, da fehlen jetzt noch 8% circa. Ja, ein paar Worte zum österreichischen Markt nur kurz. Wie ist da bei den Kunden? Hat der auch ein kleines Revival gesehen, dass man ein bisschen Homebuys wieder reinholt?
Ja, aber ich muss dir sagen, dass wir bei den großen Mandaten Österreich sehr, sehr niedrig gewichtet haben.
Auch wegen der Liquidität.
Eigentlich sehr verschwindend klein, ja, weil der Markt einfach aufgrund, wie du sagst, der Liquidität ein sehr schwieriger Markt ist. Es gibt nur ein paar börsennotierte Unternehmen mit einer höheren, mit einem höheren Free Float und damit ist es eigentlich für ein internationales Portfolio ein schwieriges Thema.
Absolut. Kommen wir kurz zu den Renten. Auch da ist es kein sensationelles Jahr, weil wir haben wieder Kursverluste bei bestehenden Positionen. Wie sieht's da aus, deiner Meinung nach?
Naja, die europäischen Renten, das war natürlich schon eine positive Entwicklung die letzten, sagen wir, 12 Monate, weil genau. Wir doch in der EZB sind, jetzt sind wir bei 2, 2 1/4. In der Rate in USA sind wir gestern bei 4,4, zwischen 4 und 4,25 verblieben. Powell fährt da wirklich einen unglaublich tollen, beeindruckenden Kurs. Ich meine, das Wirtschaftswachstum in USA war ja auch im Quartal 3% plus. Also ich sehe überhaupt keinen Grund, warum er die Zinsen senken soll. Er macht das aus meiner Sicht fantastisch und sehr klug. In Europa sind wir jetzt bei 2% und durch diese Senkungen der vergangenen 6, 7 Monate haben wir natürlich Kurssteigerungen auch bei den Anleihen gehabt im mittleren Laufzeitbereich. Und das ist okay, als sozusagen, jetzt gibt es auch wieder Zinsen, nicht mehr sehr stark, aber zumindest im Vergleich zu den vor ein paar Jahren, wo es überhaupt keine Zinsen gegeben hat, ist es als Puffer und als Balance eigentlich ein guter Bestandteil einer Asset Allocation.
Asset Allocation, Buffer, Balance, Diversifizierung, welche Bausteine kann man da noch einsetzen? Ich denke da zum Beispiel an Edelmetalle oder Private Equity, solche Sachen.
Schau, Private, also ich bin ein Fan von Gold.
Mhm. War kein Fehler, ne?
War kein Fehler, vor allem letztes Jahr, aber auch heuer. Ja. Und ich würde es auch als Wertspeicher in den nächsten Jahren sehen. Viele argumentieren, ja gut, jetzt bei 3.300, wo wir stehen, ist es doch schon sehr teuer. Auf der anderen Seite, ich sehe es so wie eine Immobilie, die kaufst du ja auch nicht, um sie nächstes Jahr wieder zu verkaufen, sondern die hast du ein ganzes Leben lang und vererbst sie sogar vielleicht deinen Erben weiter. So sehe ich es Gold auch. Also Gold sehe ich als Wertspeicher. Bei Immobilien würde ich ein bisschen vorsichtig sein, Immobilienaktien. Private Equity muss man sich gut auskennen, ist natürlich auch Hedgefonds, Private Equity gehören dazu. Aber wie gesagt, da muss man sehr, sehr Spezialist sein dafür.
Dann werfe ich noch kurz so die typischen Alternative Investments ein. Private Equity gehört ja eigentlich dazu, aber ich meine diese klassischen Trendfolger oder was auch immer, Hedgefonds oder so, mischt ihr sowas gerne bei oder ist das eher Kundenwunschsache?
Ist eher eine Kundenwunschsache.
Und Emerging Markets noch als Punkt?
Ja, natürlich gehört zur Diversifikation dazu.
Vor allem im Bond-Bereich nehme ich an, oder?
Ja.
Wie geht es euch dann mit den jungen Leuten mit dem Megatrend-ETF? Hat das im Private Banking für manche Märkte Bewandtnis?
Ja, wir setzen es natürlich ein. Die ETFs, dieses ganze passive ETF-Geschäft hat ja in den letzten Jahren einen unglaublichen Zuspruch bekommen. Aber man muss natürlich auch vorsichtig sein, denn das sind ja in der Regel marktkapitalisierte Instrumente und wenn natürlich große Player, die eine entsprechende Marktkapitalisierung haben, in Korrekturphasen gehen die natürlich dann auch den anderen Weg hinunter. Also da gibt es verschiedene Instrumente, aber wir setzen sie natürlich ein.
Und insgesamt, wenn man vielleicht nochmal die Bottomline zusammenzieht, was waren die Trends, die heuer vielleicht dich überrascht haben und vielleicht auch die Kunden überrascht haben?
Also die Trends waren eindeutig der schwächere Dollar.
Ja.
Die Trends waren Europa, starkes Europa, hat auch Kunden und mich überrascht. Ja. Und das, ich würde sagen, diese zwei und die Stärke letztlich des amerikanischen Marktes, die wir jetzt in den letzten Monat gespürt haben. Also das ist jetzt einmal gerade die zweite Quartalsergebnisse. Gestern haben wir Microsoft und Meta gehabt.
Wir sind mitten in der Berichtssaison,
genau.
Das schaut dann nicht besser
aus. Das schaut fantastisch aus. Fantastisch aus. PayPal vorgestern. Ja. Also alles in einem, also gerade alles, was mit KI zusammenhängt, ganz stark.
Also KI habe ich jetzt auch noch positiv rausgehört. Also man kann mit der börsennotierten Corporate-Welt, dem Big Guns, eigentlich zufrieden sein.
Total. Ja. Und das wird auch, so, also aus meiner Sicht, natürlich, wir gehen jetzt ein bisschen in eine vielleicht Überbewertung. Ich lese und sehe auch, dass sehr stark auch Leverage mittlerweile reinkommt.
Also alles in Richtung Übertreibung ein bisschen halt.
Bisschen, ne? Übertreibung beginnt. Vor allem macht mir auch so ein bisschen so Sorge, so Unternehmen, die eigentlich nur davon leben, Bitcoins oder Ether zu kaufen und dann sich als ja. Wertspeicher zu bezeichnen. Und mit einem unglaublichen Leverage auf der anderen Seite, die nehmen Kredite auf und kaufen Bitcoins und schimpfen sich dann börsennotierte Gesellschaft. Das hat alles ein bisschen einen fahlen Beigeschmack.
Ich nenne jetzt keinen Namen, aber da geht die Meldungslage immer wieder, wenn es jetzt weiter nach unten geht, sind es weg vom Markt und dann steigt es doch wieder und es geht ihnen wieder gut. Ne? Das ist wirklich on the edge, kann man
on
sagen.
The edge, ne? On the edge.
Auch da beratungsfrei für den Kunden, wenn er es will, nämlich an, oder kann man es auch nicht verhindern, weil da bist ja du dann irgendwie in einer schwierigen Situation als Advisor, wenn du sagst,
wir beraten sowas nicht.
Nein, würde ich auch nicht tun.
Aber wir beraten sowas will, nicht, wenn der Kunde das will, dann kann er dann soll er es kaufen und kann er es kaufen, aber es ist nicht in unserem Beratungsfokus.
Und wenn ich jetzt noch in diesen 7 Monate ein bisschen Umschichtungsströme überlege, die wir jetzt nicht vorbesprochen haben, denke ich ein bisschen mehr in European Equity, oder?
Ja, absolut.
Ja, genau,
absolut.
Und das war ja auch währungstechnisch kein Fehler.
Ja.
Sichert ihr eigentlich hin und wieder Positionen ab oder sagst du, wenn ich eine US-Dollar-Allokation reinnehme, dann ist der dabei
einfach? Ja, so machen wir es. Also wir sichern nicht, es kostet Geld und wir sehen einfach, dass wir sprechen immer von einem Natural Hedge, insofern, als wenn wir im amerikanischen Markt investiert sind, dann sind diese Unternehmen, profitieren natürlich von einem schwächeren Dollar. Ja. Vor allem, wenn sie eben exportorientiert sind, dann profitieren die und dann hat man indirekt auch einen positiven Effekt. Und man darf eins nicht vergessen, die amerikanischen Unternehmen sind einfach die dynamischsten Unternehmen der Welt und mit einem starken Gewinnwachstum. Und da würde ich nicht empfehlen, das den Dollar abzusichern.
Ich will gerade von einem Private Banker keine Empfehlungen haben oder irgendwelche rauslocken, weil da genau das Asset, das Kundengespräch, die individuelle Situation ist. Jeder Kunde ist anders natürlich. Ich habe von einigen Leuten jetzt gehört, es gibt so einen leichten Switch zurück in US-Aktien wieder. Spürst du das auch?
Ja, eindeutig.
Schon langsam. Ja.
Es schaut so aus, als ob Europa wieder etwas an Bedeutung verlieren würde. Mhm. Man sieht es einfach an der Gewinndynamik. Die europäischen Unternehmen haben ja auch Quartalsergebnisse. Ich nenne jetzt keine Namen, aber es sind die letzten Wochen, wo die Europäer am Zug. Und da siehst du halt von der Profitabilität, vom freien Cashflow, da schaut es anders aus als in den USA.
Und er lächelt die ganze Zeit. Das sage ich bei vielen Gästen. Es ist jeden Tag irgendwas Neues, was Überraschendes, aber die Bausteine fügen sich dann doch immer wieder zusammen irgendwie. Ne?
Ja.
Spannend. Ja, also wir haben heute auch gehört, wir nehmen am 31. Juli auf, wenn ich vorher 30. gesagt habe, tut es mir leid, 31. nehmen wir auf zum Ultimo. Gute Konjunkturzahlen von Amerika, sogar überraschenderweise.
Total. Ja, also, 3% Wirtschaftswachstum, wer hätte das gedacht?
Das supportet natürlich die Corporate Schiene auch nochmal. So, jetzt hole ich für mich noch ein bisschen die Bottomline raus. Wir haben es im ersten Gespräch gemacht. Du bist jetzt 5 Jahre bei der Steiermärkischen. Hast damals mit mir gesprochen, vor 3 Jahren jetzt wieder. Irgendwie spüre ich raus, dass du den US-Markt irgendwie magst, glaube ich, oder?
Ja, für mich ist er der dynamischste der Welt.
Das sagt eh alles. Das sagt eh alles. Und eine große Vielfalt an Unternehmen. Magnificent Seven rausgenommen, da leicht kritisch, wenn das the one and only Idee ist. Wie siehst du die jetzt? Gibt es die noch als Zusammensetzung?
Nein, ich würde das jetzt nicht unterstreichen. Also
ja, ich auch nicht.
Ja. Du auch nicht.
Ja. Nein, ich auch nicht.
Wir hatten die BRICS und dann hatten wir das und jetzt die Magnificent Seven. Nein, ich würde das nicht auf diese Unternehmen konzentrieren, obwohl natürlich darunter tolle Ergebnisse sind. Aber Diversifikation ist auch hier ganz, ganz wichtig und nicht auf eine gewisse Gruppe von Unternehmen.
Und man sieht auch, man soll sich nicht in einzelne Ideen oder Sachen verlieben oder so, sondern flexibel bleiben. Das ist eigentlich das Wichtigste im Geschäft. Ich blätter da gerade dein schönes Magazin zum Jubiläum durch und da sehe ich, wir müssen noch wem gratulieren, oder? Dem Sparefroh zum 70er. Der altert irgendwie nicht.
Nein, der bleibt jung.
Das den habe ich schon in der Schule, den hat man so schön verbiegen können über den Sparefreuer. Genau. Ich habe ihn geliebt irgendwie. Der Sparefreuer, schön, dass er da auch irgendwie mitfeiern kann mit dem Hashtag Glaub an dich. Eine so allgemein gehaltene Frage, wir haben jetzt über Diversifikation gesprochen, sind die Assetklassen durchgegangen kurz. Ja, allgemein noch, hast du noch einen Tipp, wie man das richtig macht, das Veranlagen aus deiner langen
Schau,
Erfahrung?
Schau Christian, ich glaube, das Wichtigste ist, sich über seine Renditeerwartung und über seine Risikobereitschaft Gedanken zu machen. Und meine Praxis oder das, was ich erlebt habe, ist, dass viele Kunden sich oft riskanter einschätzen, als sie dann tatsächlich sind. Und so Tage oder Monate wie der April des heurigen Jahres zeigen dann
die True Colors, gell?
Die True Colors. Und dann siehst du an deinen Kunden, wie er wirklich oder wie sie wirklich ticken. Und das sind ganz wichtige Momentaufnahmen, die einen dann für die Beratung sehr, sehr hilfreich sind, weil daraus kann man dann die echte, die wahre Risikoneigung erkennen und ableiten. Und dann ist es einfach das aus meiner Sicht das Essentielle, die Asset Allocation, sprich diese Aufteilung Aktien, Anleihen und andere Anlagen, diese Aufteilung à la longue zu belassen und nicht laufend zu verändern, auch nicht zu versuchen, den Markt zu timen. Wer hätte gedacht im April, als wir 10-15% runtergegangen sind, dass wir am nächsten Tag wieder 10% raufgegangen sind? Hätte man da versucht zu timen, das wäre katastrophal gewesen. Ich denke nur an 2020 Covid, wo wir innerhalb.
Wer da rausgegangen ist, hat es für immer verloren.
Ja, hat immer verloren. Und das heißt, die Krisen sind immer wieder in der Börse. Die Krisen kommen immer wieder, haben immer wieder einen anderen Grund. Aber hier die Nerven zu bewahren und es durchzutauchen, vielleicht sogar antizyklisch zu kaufen, ist nie ein Fehler.
Ja, und diese Risiken, die verstecken sich ja immer irgendwo und dann sind sie plötzlich da. Wer hätte vor 2 Jahren gedacht, dass man den Kunden erklären müssen, ich ja nicht, weil ich es nicht mache mehr, dass welche Risiken im Bondmarkt schlummern und heuer haben wir das Dollarrisiko drinnen
gehabt.
So ist
es. Ja? So ist es.
Um die Bottomline zu erklären und richtig einzureihen. Und du hast vollkommen recht, es ist immer leicht zu sagen, warum haben wir das nicht im Portfolio gehabt? Ne? Ja, weil es das nicht ausgehalten ist, höchstwahrscheinlich an einem Shake-Idee. Ne? Das
sind absolut, immer im absolut. Nachklang.
Wenn zu mir Leute kommen und sagen, welche Aktie empfiehlst du, eine ganz falsche Frage.
Ganz falsche Frage, ja.
Weiß man selber
du
nicht.
Du weißt es nicht.
Sonst würden wir beide nicht da sitzen und so weiter und so fort. Nein, es macht riesig Spaß und danke auch für diese besondere Einreihung dieser wichtigen Faktoren. Das ist ja auch Literacy. Ja, ich komme jetzt schon zum Schluss der Folge und du hast ja die anderen Folgen aus der Staffel schon gehört auch und da ist im Abspann immer dann eure Frage nachher und wie sieht deine Welt von morgen aus, frage ich jeden Gast und die wird dann natürlich auch dir gestellt, aber im Vorfeld werden wir uns jetzt mal verabschieden schon und sage, ja, lieber Alexander, lieber Alex, super, dass du wieder da warst. Danke für das Update. Danke für auch dieses Quiz, was wir gemacht haben. Jetzt unglaublich getaugt. Happy Birthday.
Ja. Auch.
Sparefroh. An euch da draußen, danke fürs Reinhören und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
Danke für die Einladung.
Wunderbar. Und du kriegst jetzt dann noch eine Frage und zwar, wenn ich dann das Signal dazu gebe. Ich mache mich mal von den Socken. Sieht nun deine Welt von morgen aus?
Du, die Welt von morgen, das ist eine anspruchsvolle und schwierige Fragestellung. Ich denke, es wird positive und negative Seiten haben. Also wenn ich mit den Negativen anfangen darf, also wir werden wahrscheinlich irgendwo um die 10 Milliarden Menschen auf dieser Erde sein. Und ich fürchte, dass der Klimawandel, den wir jetzt schon spüren, alle sich verstärken wird, trotz der unglaublichen Initiativen, vor allem der westlichen Welt. Das heißt also, ich kann mir durchaus vorstellen, dass leider der Meeresspiegel weiter steigen wird, dass klimabedingte Migration zu einer großen Herausforderung wird, Überschwemmungen. Also das sind alles so negative Themen, die mir da zu einfallen. Positiv, und ich bin ein positiver Mensch, denke ich, dass wir durch diese zunehmende Digitalisierung, dass das durch die KI noch wesentlich stärker gehen wird. Sprich, dass wir in einen extrem hohen digitalisierten Zustand kommen werden oder in eine digitalisierte Welt, wo Roboter die Alterspflege und den Hausputz vielleicht übernehmen werden, wo dank der wirklich fantastischen globalen Genanalyse und Informationsaustausch das Thema Gesundheit, Lebenserwartung stark gestiegen wird. Und hoffentlich die Armut in der dritten Welt zurückgeht.